Sonst treffen sich vor der Verleihung des Deutschen Filmpreises die Schöpferinnen und Schöpfer der nominierten Filme zu einem großen gemeinsamen Gespräch über ihre Werke. Das ist zurzeit nicht möglich, aber wir müssen dennoch nicht verzichten auf intensive Gespräche über die nominierten Filme. Das ist jetzt hier möglich im Podcast der Deutschen Filmakademie. Er hat bereits den Studenten-Oscar und gleich mit seinem zweiten Spielfilm hat er es geschafft, fünfmal nominiert zu werden für den Deutschen Filmpreis nach Es war einmal Indianerland, Es gilt das gesprochene Wort, sein Film mit Anne-Rathe Poller in der Hauptrolle und Olcan Armanoğlu ist fünfmal nominiert worden und ich persönlich habe das schon als eine kleine Sensation empfunden und bin jetzt sehr gespannt, wie der Regisseur das selbst empfindet, der auch als Regisseur noch nominiert ist und dazu kommt dann noch Drehbuch, beste Nebenrolle für Godehard Giese, also das ist schon eine tolle Sache, Anne-Rathe Poller als beste Darstellerin. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen, Ilka Çatak. Grüß dich.
Hallo Knut, grüß dich.
Ja, Ilka, wie ist es dir ergangen? Als du das gehört hast, also nicht nur eine Nominierung, sondern wirklich gleich fünf und darunter auch die Königskategorie bester Film. Wie ging es dann in dem Augenblick?
Ja, da, für den besten Film habe ich mich natürlich sehr gefreut, weil es Referenzgeld gibt.
Klar.
Das ist natürlich eine feine Sache und auch sonst fünf Nominierungen waren wirklich toll. Ich habe das nicht so nicht erwartet, dass ich hatte schon gedacht, dass vielleicht Anne eine Nominierung bekommt, weil sie auch den Bayerischen Filmpreis gewann und so und das ja irgendwie so ein bisschen Tradition hat. Aber dann noch Drehbuch und Regie und ja, also das war schon toll.
Und das ist jetzt natürlich für dich eine besondere Spannung auch. Wie viele Preise wird es dann geben? Was wird dann ganz konkret passieren? Aber ich finde es auch sehr interessant in diesem Feld. Es ist ja doch ein sehr vielfältiges Angebot in diesem Jahr. Wir haben so Musikfilme wie den Lindenberg-Film, natürlich Systemsprenger, der ja, für den Oscar von uns ja eingereicht war, von den Deutschen her. Also wo siehst du dich da auch jetzt in diesem Gesamtfeld von sechs ja doch sehr interessanten und sehr unterschiedlichen Filmen?
Also erstmal ist es eine totale Ehre, unter diesen tollen Kollegen sein zu dürfen. Also ich weiß noch, wie ich vor ein paar Jahren noch Student war und mit den Filmen von Christian Petzold groß geworden bin und den verehrt habe. Und jetzt mit dem zusammen nominiert zu sein, ist einfach total verrückt.
Er ist nominiert für Undine als bester Film. Du bist aber eben auch noch mit nominiert als bester Regisseur. Und wir wollen nicht vergessen, den Drehbuchautor ja endlich auch mal zu erwähnen. Nils Mohl, mit dem hast du ja auch schon deinen ersten Spielfilm gemacht. Es war einmal Indianerland, basierend auf einem Theaterstück und einem Roman von ihm. Was verbindet dich jetzt eigentlich mit diesem Autor? Wir erwähnen die ja viel zu selten für dich, die Drehbuchautoren und Autorinnen, die ja anfangen, über einen Film nachzudenken, die das alles anschieben. Also offenbar gibt es da doch eine Gemeinsamkeit, wenn ihr schon zum zweiten Mal so erfolgreich zusammengearbeitet habt.
Ja, also der Nils ist einfach jemand, der, er ist erstmal ein totaler Filmnerd. Also er kommt zwar aus der Literatur, aber er ist jemand, der ganz viel Filme kennt, ein großer Cineast ist und einfach mit dem es auch menschlich total Klick macht. Also so ein Verhältnis zu einem Co-Autor ist ja, ich vergleiche das immer ein bisschen mit einer Ehe so, ne? Man muss durch dick und dünn gehen und das lässt sich mit dem ganz prima machen.
Wie würdest du seinen Stil beschreiben? Ich meine, beide Filme übrigens sind ja auch so extrem unterschiedlich, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, aber was ist seine Art des Schreibens? Mir erscheint es übrigens gerade beim gesprochenen Wort, also bei dem Film, für den ihr nominiert seid, auch die Kraft der Reduzierung, des Aussparens, des Spartanischen.
Ja, also Nils ist sehr gut darin, Dinge, die man schon mal gesehen hat, anders zu sehen oder die zu spotten oder die zu identifizieren und dann mit Lösungen um die Ecke zu kommen und gleichzeitig auch jemand zu sein, der wahnsinnig toll Dialog schreiben kann. Also es ist immer ein Fest, seine Schlagabtausche zu lesen. Wir machen das auch zusammen, also ich habe jetzt auch viel von ihm gelernt. Also wir haben dann meistens so ein gemeinsames Dokument und dann wird jeder Satz umgedreht, dann wird der laut vorgelesen, dann schaut man auf Rhythmus und so weiter und dann gibt es Diskussionen, ach, können wir das nicht aufteilen, wie wäre es, wenn die Figur den Satz sprechen würde und so weiter. Aber ja, wie gesagt, dieser Prozess des Drehbuchschreibens ist wahnsinnig, das ist aus meiner Perspektive das Schwierigste am Film machen, also ein gutes Drehbuch zu schreiben. Es ist ja das Gold quasi der Branche. Ja. Und deswegen ist es total wichtig, da jemanden an der Seite zu haben, der uneitel ist und mit dem man diesen schweren Weg begehen kann.
Und darum finde ich, ist es auch wichtig und schön, dass er auch nominiert ist. Also, dass ihr da,
Total.
ne, zusammen auf dieser tollen Liste da steht. Egan, nun ist das interessant ja auch eure unterschiedlichen Herkünfte. Du bist zwar in Deutschland geboren, aber deine Eltern sind Türken. Du bist dann auch nach Istanbul gegangen, hast da Abitur gemacht, hast also natürlich auch nochmal eine andere Perspektive, auch auf diese Geschichte, auf die wir natürlich noch zu sprechen kommen, als vielleicht Nils. Insofern könnte ich mir denken, ist da vielleicht auch ein interessanter Blick oder auch eine, ja, Vermengung von Perspektiven, von Sichtweisen.
Also klar, also der Blick, den ich zunächst auf den Stoff hatte, war nochmal anders. Also ich habe ihm die Geschichte erzählt und dann haben wir diese Verhältnisse von jungen Männern und diesen Frauen, die meist älter sind als sie, mal so unter die Lupe genommen und haben recht schnell festgestellt, dass das leider oft sehr nach einem Muster funktioniert, nämlich dass die Frauen sich verlieben. Und die Jungs das aber als Chance wahrnehmen und rübergehen. Und da spielt viel Naivität mit und da spielt viel rosarote Brille mit, vor allem auf Seiten der Frauen. Und auf Seiten der Männer ist es insofern naiv, als dass sie sich von Deutschland ein Bild machen, was es so nicht gibt. Also, dass sie denken, das ist hier das gelobte Land oder so. Und die Probleme, die sich dann offenbaren, sind dann schräg, weil die müssen natürlich herkommen. Das sind oft Frauen, die ein gewisses Leben schon haben. Dann, also ich kenne einen, das ist auch ein Freund, der kam nach Deutschland und dann sollte der Müll trennen. Das hat der noch nie in seinem Leben gemacht. Und vor allem auch, wenn du als türkischer Mann sozialisiert bist, dann ist das auch schwierig oder es greift den Stolz dieser Männer an, dann die Hand aufzuhalten und um Taschengeld zu bitten und dann sich am Abend Vokabeln abfragen zu lassen und so weiter. Also das war so der Ursprung, das Ursprungssetup. Aber Nils hat dann auch gesagt, so, hey, das ist aber irgendwie nicht so interessant. Vor allem, wir waren uns dann beide recht schnell einig, dass man im Jahr 2018, als wir es geschrieben haben, diese Frau so, dass man das umkehren muss. Wir haben gesagt, okay, es kann nicht sein, dass sie das Opfer ist und er quasi der Täter, sondern wir wollen sie zur Täterin machen und ihn zum Opfer. Und dann war das unser Ansatz.
Wobei das natürlich jetzt Begriffe sind, über die wir noch reden müssen, Täter und Opfer, weil man jetzt natürlich denkt, da ist jemand, der nutzt den anderen radikal aus. Ich finde ja, der Film lebt gerade davon, dass er all diese Zwischentöne hat und diese ja auch Ambivalenzen im Verhalten von Menschen, wie es ja übrigens auch ist. Du hast ja im Prinzip jetzt schon auch die Geschichte ein bisschen skizziert. Also wir haben Baran, das ist ein kurdischer männlicher Prostituierter in der Türkei. Er lernt die Pilotin Marion kennen, das ist die Figur, die Anna Ratapolle spielt. Und da entwickelt sich auch erst einmal etwas, eine geschäftliche Beziehung, wenn man so will. Das ist auch sein Job. Ich fand das schon sehr interessant. Also männliche Prostitution habe ich im Kino ganz selten gesehen. Viele, auch ich denke an Uli Seidel natürlich, Paradies Liebe, da geht es um Afrika und da geht es ja um die Sicht der Frauen. Also jetzt hier zu erzählen, habt ihr das genau auch mal recherchiert? Wie empfinden diese Männer? Wie viel Würde können sie sich bewahren? Wie sehr empfinden sie selbst ihren Körper als Produkt, als Ware, was es ja letztlich auch ist? Also wie sind da eure Recherchen gewesen? Wie habt ihr euch versucht einzuführen in diese Berufsgruppe, muss man so zu nennen?
Also ich bin ja unter diesen Jungs groß geworden. Ich habe, also was heißt groß geworden, aber ich habe meine Sommer in diesem Ort verbracht, weil meine Großmutter dort eine kleine Pension hatte. Und dieser Ort war in den 80er Jahren so ein kleines Fischerdorf und ist dann in den 90er Jahren mit dem Massentourismus zu etwas Ballermann-ähnlichem mutiert. Und dort gab es halt Arbeit. Und die Arbeitskräfte waren junge Männer aus Anatolien. Und ich habe das dort beobachten dürfen und habe dann aber auch mit Nils, habe den auch dahin gebracht. Und der war total fasziniert davon. Also sein Bild von dem Gigolo war ein ganz anderes. Er war dann total fasziniert davon, wie brachial diese Jungs zugehen und mit was für einem Stolz sie sich anbieten. Also ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich ein kulturelles Ding, dass man, wenn man der Mann ist und irgendwie viele Frauen hat oder auch irgendwie die Frau kriegt, die man haben will, dass das gar nicht so sehr als Prostitution wahrgenommen wird, sondern eher sowas Heroisches fast schon hat. Ja. Und dass es aber natürlich Jungs gibt, die das machen, um ihren Weg zu finden, das liegt auf der Hand, das sieht man natürlich. Aber ich glaube, dieses Bewusstsein, dass das eigentlich was anderes ist, was die da machen, ist nicht immer da.
Du hast ja vorhin auch so angedeutet, dass es in diesen Beziehungen oft so ist oder manchmal so ist, dass die Frauen sich dann vielleicht doch etwas versprechen, sich verlieben. Also dieses Geschäftsverhältnis, was es ja ist, es ist absolut ein kapitalistischer Warenaustausch, wenn man so will, dass sie das romantisieren oder sentimentalisieren. Ist das tatsächlich eine Beobachtung, die vielleicht dann männliche und weibliche Prostitution auch unterscheidet?
Oh, das ist schwer zu sagen. Das darf man, glaube ich, auch nicht pauschalisieren, weil jedes Verhältnis hat seine eigenen Regeln. Und das Verhältnis, was wir auf die Leinwand gebracht haben, ist auch eins von vielen. Also ich habe da auch gar nicht, man darf da nicht mit dem Anspruch rangehen, ein Bild von dem Geschehen dort zeichnen zu wollen oder so. Das ist wirklich ein Schicksal. Und alles andere wäre jetzt waghalsig.
Überinterpretation vielleicht. Auf jeden Fall ist es ja, und das hast du eben auch schon anklingen lassen, zuallererst auch für mich eine Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen zwei sehr starken, sehr besonderen Persönlichkeiten unter sehr besonderen Umständen. Und dann ist es aber eben auch, und das ist der Hintergrund, und deshalb fragen dich da auch viele nach, nicht nur ich, glaube ich, dann auch wiederum trotzdem die Geschichte einer Flucht, einer Migration, einer Hoffnung auf ein neues, auf ein besseres Leben. Und es ist kein politischer Flüchtling, zu keinem Augenblick wird das behauptet, sondern so. Ja, der klassische Wirtschaftsflüchtling. Und da ist ja die Frage, wie ist die Berechtigung, dann zu sagen, ich wandere in dieses Land ein und ich gehe diesen Weg, wenn auch hier über eine Scheinehe.
Ah, ja, die Frage der Berechtigung, wer erteilt die, ne? Also, wenn man sich jetzt so an Ländergrenzen hält, dann erteilen die andere, aber jeder sucht ja, ist jetzt die Suche eines jeden, ach Scheiße, wie soll ich das jetzt sagen? Aber jeder sucht ja das Glück für sich selbst und definiert auch so seinen eigenen moralischen Kompass, wie er das macht. Und der ist manchmal auch nicht deckungsgleich mit dem Gesetz.
Ja,
Ich
nicht
glaube
ganz.
einfach, dass auch Wirtschaftsflüchtlinge ein Recht haben, in Würde zu leben. Und wenn man die Menschenwürde als höchstes Gut betrachtet, dann besteht da schon irgendwie eine Berechtigung oder zumindest eine Legitimation, hierher zu kommen, glaube ich.
Also, weil du das Wort Würde immer wieder jetzt auch benutzt hast, sehr zu Recht, wie ich finde, so ist das auch, finde ich, wie Baran gespielt wird, also von Ocihan Arman Uslu, mit großer Würde. Man hat immer das Gefühl, dass ein Mensch, der versucht, die Kontrolle über sein Leben zu bewahren, auch unter diesen sehr schwierigen Bedingungen, und der versucht, auch seine Würde zu bewahren, auch mit all den Merkwürdigkeiten klarzukommen. Ich finde, ich kannte ihn ja gar nicht als Schauspieler. Ich finde, er spielt das ganz hervorragend und mit so einer auch Verwunderung. Er hat so einen fremden Blick, den wir möchten. Zum Teil sogar teilen. Also manchmal fange ich an, dann Hamburg zum Beispiel mit seinen Augen zu sehen. War das so ein verfremdender Effekt, den ihr mit kalkuliert habt, oder stellt er sich einfach so her?
Also ich glaube, das war so ein innerer, unausgesprochener Wunsch, dass man jemanden hat, der das mitbringt. Also mir war schon klar, dass das jemand sein muss, der stolz ist auf eine gewisse Weise, weil es geht ja in dem Verhältnis auch darum, dass die beiden auf Augenhöhe kommen. Das ist ja sein Antrieb. Aber also in dem Fall von Arman war es einfach ein riesen Glücksgriff, weil das war seine allererste Rolle überhaupt. Und wir haben den im Casting gehabt und auch wenn der weder Deutsch noch Englisch sprach, der hat einfach etwas ausgestrahlt mit seinem ganzen Wesen, mit seinen Augen, mit seiner Stimme, mit seiner Haltung. Das war Baran, als wie wir ihn gesehen haben. Und als er dann zum ersten Mal in Deutschland war für Maskentests, war das auch das erste Mal, dass er in seinem Leben die türkische Grenze überquert hat und das Land verlassen hat. Er musste sich dafür noch einen Pass ausstellen lassen und so weiter. Also ich habe ihn in Schönefeld abgeholt und er war wirklich. Das war wie im Film, so ein kleiner Rucksack. Und es war insofern schon sehr viel auch von ihm in der Rolle drin.
Ist er Schauspieler?
Ja, er spielt Theater.
Ja.
Ja, er spielt Theater.
Also wir haben ihn jetzt für uns hier entdeckt, dank deines Films. Wen wir natürlich schon kannten, ist Anne-Rathe Poller, und die hat auch eine Nominierung, auch wenn er jetzt keine hat. Immerhin, er ist jetzt doch, glaube ich, bei Cineasten ein Begriff geworden. Anne-Rathe Poller hat diese Nominierung bekommen für ihr ganz außergewöhnliches Spiel, finde ich, einer Frau. Sie heiratet ihn ja, sie nimmt ihn ja mit, ist eine klassische Scheinehe, würde man sagen. Sie schützt ihn, sie ebnet ihm den Weg für ein besseres Leben. Aber ich finde, und das ist vielleicht der Reiz des Spiels, es bleibt so vieles offen. Also ich könnte ihre Motive jetzt nicht so mit zwei, drei Sätzen beschreiben. Und ich glaube, niemand, der den Film gesehen hat, könnte es, du wahrscheinlich auch nicht. Wieso habt ihr das so angelegt, dass so ein ganzes, eine Mischung von Motiven da ist, dass man nicht genau weiß, was will sie eigentlich, wohin geht sie, woher kommt sie?
Ja, das hat einfach, glaube ich, auch mit der Erkenntnis zu tun gehabt, dass wir das Mysterium als einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil von Kino sehen. Und dass wir sagen, okay, wir hatten vorher auch Fassungen, wo wir das stärker erklärt haben, warum sie ihn mitnimmt und warum sie das macht. Aber wir dachten uns dann, nein, weißt du was das eigentlich ist das Lächeln des Buddha. Das war so eine Regieanweisung, die ab und zu mal fiel am Set. Das Lächeln des Buddha, wo du nicht weißt, ob der einen jetzt aus Freundlichkeit anlächelt oder ob das verschmitzt ist oder ob dahinter irgendwie eine Herablassung steckt. Also, und das war irgendwie die Idee, dass man sagt, okay, die wird ihre Gründe haben. Und wenn man sich den Film genau anguckt und wenn man sich diese Frau in dem Alter, mit dem Lebensweg, mit dieser Stellung, mit den Dingen, die sie ausfüllen, die sie nicht ausfüllen, wenn man sich das vor Augen hält, dann wird man schon verstehen, was es ist. Und das Interessante ist, dass die Kritik am Film eigentlich nur von Männern kam. Also es gab kaum eine Frau, die mir gesagt hätte, hey, das habe ich nicht verstanden, warum die das macht. Das waren meistens Männer.
Also eine Motivlage ist schon ziemlich klar und die wird ja auch deutlich erklärt im Film, dass sie in einer tiefen Sinnkrise ist. Also es ist eine Krise ausgelöst durch die Krebsdiagnose. Sie ist Pilotin, sie kann jetzt erstmal eine Weile nicht arbeiten, ist ihr völlig klar. Sie weiß auch nicht, wie lange das alles dauern wird. Sie weiß nicht, wie sie es überstehen wird. Und das ist, finde ich, ja schon eine Situation im Leben eines jeden Menschen, übrigens auch gerade im Leben unserer ganzen Gesellschaft. Wir stecken in einer furchtbaren Krise und werden uns neu erfinden müssen danach, was schon einen Menschen auch öffnet und bereit macht, vielleicht für eine neue, für eine andere Erfahrung. Also ohne, dass das ausgesprochen wird im Film, finde ich das dann schon doch neben allem, was nebulös, geheimnisvoll bleibt, ein starkes, deutliches Motiv.
Ja, auf jeden Fall. Klar, also dass irgendein Stein ins Rollen kommen muss, war uns klar. Und ihr den Beruf wegzunehmen, einer Frau, die viel gearbeitet hat für ihre Karriere und ihre Karriere oder ihren Job, wo der Job das Leben definiert, auch mit den losen Beziehungen und so weiter, dass ihr das alles wegzunehmen und auf den Kopf zu stellen, das war schon klar. Das ist auch einer der Gründe, aber da steckt, glaube ich, auch ein bisschen mehr dahinter, warum sie das macht. Also das glaube ich, würde noch nicht reichen.
Ja. Das ist, wie du sagst, der Stein kommt ins Rollen dadurch vielleicht. Es ist plötzlich eine Tür geöffnet, die vielleicht sonst verschlossen gewesen wäre. Es ist ja auch immer die große Frage, wenn Menschen etwas Gutes tun, und ich finde, das tut sie ja in dem Falle nicht. Also sie hilft ihm ja, es ist ja nicht nur die Ehe, sie hilft ihm wirklich, Fuß zu fassen in Hamburg. Dann ist immer die Frage, warum tut er das? Und es wird schnell denunziert, dass man sagt, das macht doch jemand nur, um sich selbst besser zu fühlen. Ich persönlich finde das ein ganz positives Motiv. Also wenn ich mich besser fühle dadurch, dass ich etwas Gutes tue, dass ich anderen Menschen helfe, weiß ich nicht, warum man das mit einem Wort wie Gutmenschentum denunzieren muss, weil es ja was Tolles ist für andere Menschen, dann auch da zu sein, auch wenn das Motiv dann vielleicht sogar ein egoistisches sein mag. Ich habe da bei ihr oft drüber nachgedacht, ob das auch mitschwingt, dieses ja, große Thema, warum tun Menschen dann doch erfreulicherweise Gutes im ganz klassischen Sinn?
Ja, und damit sind wir vielleicht auch nochmal bei den Begrifflichkeiten, die ich anfangs verwendet habe, Täter-Opfer. Ich muss das vielleicht nochmal korrigieren. Also genau, wir wollten nicht, dass sie ausschließlich aus Mitgefühl handelt, sondern wir wollten, dass sie auch etwas für sich tut. Und wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man diese Figur erzählen? Sie heiratet diesen Mann und tut sich selbst einen Gefallen. Mhm. Das war so im Grunde das Konstrukt dahinter.
Ja. Aber es ist interessant, weil genau dieses Konstrukt, von dem du sprichst, verweist ja, finde ich, für mich auf das geheime Thema, für mich zumindest, dieses Films. Es geht doch bei beiden Figuren und nicht nur bei diesen beiden übrigens auch immer wieder um die Frage Kontrolle und Macht. Wie viel Kontrolle habe ich über mein Leben? Als Pilotin ist sie ja ständig verpflichtet, Kontrolle zu bewahren. Ne? Klar, ja. Das muss das Flugzeug da ordentlich durch die Lüfte bringen. In ihrem Leben gelingt es ihr dann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr. Auch er versucht, Kontrolle zu behalten über sein Leben oder überhaupt zu gewinnen. Für mich ist das ein großes Thema dieser beiden Menschen, auch im Umgang miteinander dann. Wer dominiert hier doch letztlich wen? Wer hat die Kontrolle?
Ja, wer hat die Kontrolle? Das war ja der Spagat, den wir versucht haben. Also sie ist jemand, sie holt ihn hier rüber und natürlich hat sie die komplette Kontrolle über sein ganzes Leben, über alles, was er tut. Und es war dann einfach spannend zu gucken, wie kann man diese Kontrolle aufbrechen und wie kann es sein, dass sie Kontrolle abgibt, dass er Kontrolle gewinnt und letztlich lässt sie sich ja nicht in die Karten blicken, bis zuletzt. Aber er findet dann einen Weg, damit umzugehen, nämlich zu handeln, zu gehen oder ihr zu sagen, hey, es ist schön, dass du mir geholfen hast, aber ich mache das auch nicht um jeden Preis mit. Und da war es uns dann auch wichtig zu sagen, hey, okay, man kann diesen Menschen helfen, aber die haben halt auch noch einen Stolz und den darf man nicht vergessen.
Ja. Er bringt seine Werturteile natürlich mit, er bringt sein Bild mit, auch von einer Beziehung zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Und ich dachte dann so einen Augenblick, auch wenn er natürlich jetzt eine ganz gegenwärtige Figur ist, nicht? Also er ist im Hier und Heute, ob du da manchmal auch gedacht hast, zum Beispiel an deine Eltern, die ja noch so Gastarbeiter waren, also die auch mit ganz anderen Vorstellungen nach Deutschland kamen. Bei dir ist das natürlich völlig anders, ne? Du bist hier aufgewachsen, bist hier geboren, hast auch wahrscheinlich einen ganz anderen, logischerweise kulturellen Blick. Aber war das auch eine Reminiszenz vielleicht an Menschen wie deine Eltern?
Naja, ich glaube, ja, also meine Eltern waren Einwanderer oder was heißt, ja, wahrscheinlich auch Auswanderer. Nee, warte mal, was sagt man da? Was sind sie in dem Fall? Sie sind aus der Türkei, wandern sie
Beides,
aus
ne?
und hier wandern sie ein, ja. Und sie waren, klar, sie waren Gastarbeiter und sie haben alles durchgemacht. Aber ehrlich gesagt, meine Eltern waren gar nicht so sehr das Vorbild, sondern es gab einen Koch bei uns in der Pension, der hat geheiratet und der ist nach Deutschland gekommen als Koch. Und der spielt übrigens auch den Übersetzer in der allerersten Szene.
Ah ja. Bei der Hochzeit.
Ja, bei der Hochzeit.
Ah ja.
Und mit dem sind wir sehr, sehr eng verbunden und immer noch im Austausch. Und dessen Geschichte war eigentlich so, hey, das ist total interessant. Weil bei dem ist es genauso gelaufen, dass danach, nach 3 Jahren hat der sich traurigerweise von seiner Frau getrennt und ist dann irgendwie seinen eigenen Weg gegangen. Und daraus haben wir dann gedacht, okay, das müsste auch, wenn das so eine abgebrühte Frau ist, dann müsste das auch ihre Sorge sein. Okay, dieser Mann macht mir gerade nur ein Theater und nach 3 Jahren wird er mich einfach verlassen. Und dann, deswegen sollte ich mich jetzt auch emotional gar nicht darauf einlassen, auch wenn es gerade schön ist. So, das war so, da war der Koch eigentlich, an den haben wir mehr gedacht.
Da du gerade diese Eingangsszene ansprichst, wo ja schon eigentlich im Prinzip fast alles irgendwie klar ist, also ohne dass man jetzt die Details der Geschichte kennt, aber man merkt, das ist eine merkwürdige Hochzeit, wie die sich beide ansehen, wie sie miteinander umgehen, auch ihre Körperlichkeit, das was ganz Fremdes. Und da frage ich mich gerade auch im Spiel von Anne Ratte-Polle, wie ihr sowas dann herstellt, also dieses Schwebende zu lassen, diese Ambivalenzen, auch diese Unsicherheiten. Denn was du vorhin gesagt hast, sie hat das natürlich sich durchdacht. Sie weiß, was das für eine Figur ist. Und sie muss es trotzdem immer wieder so spielen, dass auch wiederum viele Dinge offen bleiben. Wie habt ihr das gemacht? Manche Fragen vielleicht von ihr gar nicht beantwortet.
Ja, also ich muss schon sagen, Anne hat schon eine sehr gute Intuition und Arman auch. Also sie, die lesen den Text und der Text, also das Drehbuch ist, also ich versuche da immer wenig Regie reinzuschreiben und lasse dann erstmal das Angebot zu, das die Schauspieler einem machen in der Probe. Und das war schon so treffend. Also die haben das alle intuitiv sehr gut verstanden. Also dass da niemand ist, dass das alles ein bisschen seltsam ist. Und auch die Standesbeamtin mit ihrem. So, also ich meine, in dem Moment, wo du gesagt bekommst, und üblicherweise folgt jetzt eine zwischenmenschliche Geste, wenn man diesen Satz liest, erschließt sich der Rest von selbst. Und ich glaube auch, dass das, also ich wünsche mir immer, dass dass gute Drehbücher so geschrieben sind. Also und dass man ohne viel zu erklären die Szene aus dem Text entnimmt.
Wir haben jetzt die beiden Hauptdarsteller, glaube ich, ausführlich gerühmt und beschrieben. Wir wollen aber nicht vergessen, dass sie auch in ganz kleinen Rollen für eine ganz wunderbare Darsteller und Darstellerin besetzt hast. Lina Wendel zum Beispiel, Jörg Schüttauf, der in der DDR schon eine ganz große Karriere hatte, Sebastian Ozendowski und nicht zu vergessen Godehard Giese, der den Raphael spielt, also den Gefährten, den Lebensgefährten von Marion von Anne Ratte-Polle und der auch nominiert ist als bester Nebendarsteller. Ich denke, diese Gewichte braucht man tatsächlich. Also man braucht auch diesen Mann, der, wenn wir von Tätern versprechen, vielleicht am ehesten noch das Opfer dieser Geschichte ist, oder dieses Raphael.
Ja, das ist toll, dass du das sagst, Knut, weil es ist, die Leute nehmen den immer als so ein Bösewicht dar. Und wir haben ihm, aber ich hatte immer, diese Figur hatte immer mein größtes Mitleid. Also, weil er ist schon verliebt in diese Frau und er bringt auch ein Opfer, er trennt sich von seiner Frau, er will mit ihr, er will sich unterstützen, aber es ist halt zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt so, ne? Und ich finde, Godehard macht das wie sagt man, mit so einer schönen, der lässt sich so schön treffen. Das tut so weh, wenn sie ihm sagt, ja, der Teil, den du ausgeführt hast, der ist am leichtesten zu ersetzen. Der tut der mir so, das tut so weh. Und er macht das einfach, Godehard ist einfach, ich habe ihm die Rolle auch einfach angetragen. Das war ein Angebot, weil ich war ein Fan von ihm und ich wollte unbedingt, dass er das macht. Und ja, das war also ganz, also das war eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit. Und ich würde jetzt sogar sagen, wir sind auch befreundet, weil das ist, ja, das also ist ein ganz toller Mensch einfach.
Also er trägt so viele Filme seit so vielen Jahren ganz deutlich mit. Denk mal an Transit zum Beispiel,
Ja.
von Christian Petzold, wo er so eine wichtige Rolle spielt. Und jetzt diese Nominierung hat mich auch gerade in dem Falle ganz besonders gefreut. So wie ich auch interessant fand und wichtig fand an diesem Film, dass alle Schauspieler, natürlich vor allem in den Hauptrollen, auch sehr bewusst mit ihrer Körperlichkeit umgehen. Das muss auch so sein, glaube ich, bei einem Film. Ich glaube, das haben wir schon ganz treffend beschrieben, der eben nicht lebt vom Ausgesprochenen, der lebt von der Andeutung. Und noch dazu, wenn jemand seinen eigenen Körper als Ware betrachten muss, wenn jemand wiederum wie Marion ihren Körper sehr fit halten muss für so einen sehr anstrengenden, harten Beruf. Also wie war auch da der Umgang mit den Körpern ganz direkt in diesen Lebensräumen, die du ja als ganz realistisch natürlich beschreibst in Hamburg heute?
Ja, also es gab vorab, habe ich mit den Schauspielern darüber gesprochen und habe gesagt, hey Leute, also das ist ein körperlicher Film, hier geht es um Körper, hier geht es um männliche Prostitution, hier geht es um die Entstellung eines Körpers und ich würde mir wünschen, wenn wir da einen gemeinsamen Weg finden, das so zu zeigen, wie es sich gehört. Also was heißt, wie es sich gehört, aber ich weiß nicht mal, wie ich es gesagt habe, aber beide waren total Feuer und Flamme und die haben gesagt, ja, wir müssen es genauso machen, es muss körperlich sein und wir sind bereit, das so zu spielen und auch mit der Direktheit und ja, es war eigentlich so ein Konsens, dass man sagt, okay, ja, wir machen das so, wie es gemacht werden muss und auch wenn es schwierig ist und auch wenn das dann Closed Sets sind und so weiter und Nacktheit und so, aber wir wollen dem gerecht werden. Und also ich muss dazu sagen, dass dieser Film, dass der mit großen Ängsten behaftet war auf meiner Seite, weil wir so viele Themen anreißen, so viele, also es geht um die Flüchtlingsthematik, es geht um Sexualität, um weibliche Sexualität, es geht um Gender und es geht um einfach so viele Themen, wo man ausrutschen kann, dass die ganze Phase der Drehbuchschreibung und auch des Drehs, dass ich einfach eine riesen Angst hatte, mich da zu weit aus dem Fenster zu lehnen oder irgendwie nicht doof zu sein, also doof zu sein, wie auch immer. Ich wollte all diesen Themen auf eine zeitgemäße Art gerecht werden. Und hatte das große Glück, mit dem Ingo zusammenzuarbeiten als Produzenten, dem Ingo Vlies, der mich sehr unterstützt hat und mit Rat und Tat da mutig zu sein und die Dinge zu erzählen, die mir wichtig sind. Und das war auch ein großes Glück.
Und da wir jetzt die ganze Zeit so viel von Körperlichkeit gesprochen haben, ich habe das auch gemacht, das klingt sehr objektiv und sehr kalt. Wir wollen nicht vergessen, dass das auch eine Liebesgeschichte ist. Um das nochmal ganz klar zu sagen, ist auch nicht zuletzt den Bildern zu verdanken von Florian Mack, also der ja eine ganz intensive Erzählweise gefunden hat. Und ich finde es schön, dass man in diesem Film, nachdem anfangs schon klar ist, es ist eine Verabredung, es ist auch eine Warenbeziehung, dann doch zwei Menschen dabei zusehen kann, wie sie sich verlieben. Und zwar mit großer Sinnlichkeit erzählt in dem Film, es gilt das gesprochene Wort, für 5 deutsche Filmpreise nominiert. Ganz herzlichen Dank dir für das Gespräch. Mach's gut. Tschüss.
Danke, Knut. Ciao.